Herbst bedeutet auch immer Laub, denn die Bäume verlieren ihr Blätterkleid und momentan würde ich sagen, ist das im vollen Gange. Man sieht überall auf den Straßen, in den Parks und auch vor allem im eigenen Garten schon die ersten Blätter liegen. Herr Balster, ist das Laub gut oder sollte ich das entfernen?
Grundsätzlich ist es gut, Kompost damit zu gestalten, hätte ich bald gesagt, eine Kompostmiete damit anzulegen, ist ja eine tolle Sache. Und je feiner das Material zerkleinert wird, desto kürzer dauert die Rotte und umso eher können wir eigentlich mit diesem Material was anfangen. Und das ist ein wertvoller Rohstoff für den Garten, also prinzipiell eine tolle Sache.
Also einsammeln, haken und dann alles ab auf den Kompost?
Wenn es geht, ja, aber nicht alles. Und wenn es geht, auch nicht mit dem Laubbläser. Krach machen Menschen gibt es schon genug. Und dann muss man sagen, wenn man es fachgerecht macht, zerkleinert, trockenes und feuchtes Material miteinander mischt, hartes und weiches Material, dann hat man eine optimale Mischung und die ist wichtig als Rohmaterial für die Rotte, für den Garten. Und für kleinere Mengen ist ein Kompostsilo zum Beispiel gut geeignet oder ein Thermokomposter. Und wenn man jetzt schon an morgen denkt, dann hat man diesen wertvollen Rohstoff für unsere Pflanzen im nächsten Jahr rechtzeitig zur Verfügung.
Gibt es denn auch Beete oder Pflanzen, wo ich die Blätter vielleicht einfach liegen lassen kann, zum Beispiel als Frostschutz?
Auf jeden Fall. Also unter normalen Gehölzen oder im Gehölzbeet allgemein kann man diesen Rohstoff einfach sozusagen als Flächenkompost liegen lassen. Wenn ich ein Beet habe mit Obstgehölzen, mit Ziersträuchern, dann kann das Falllaub durchaus vor Ort verbleiben. Und das ist ja auch aus ökologischer Sicht ganz wichtig. Aus ökologischer Sicht heißt dann eben, dass die Tiere, die überwintern, was davon haben, dass es ein Frostschutz ist. Und das widerspricht so ein bisschen unserem Ordnungsbewusstsein, aber es kann gerne vor Ort verbleiben. Manchmal ist der Wind auch so, dass es irgendwo zum Nachbarn weht. Das kann ja auch nicht schlecht sein, wenn es zu viel wird, aber im Prinzip kann es vor Ort verbleiben.
Der Rasen, habe ich in Erinnerung, der sollte vom Laub befreit werden. Dem tut das nicht so gut, oder?
Genau so ist es. Nicht nur der Rasen, auch wintergrüne Stauden, Hornkraut zum Beispiel, Purpurglöckchen mögen das gar nicht, Gänse und Schaumkresse auch nicht, weil die das Tageslicht zum Überleben brauchen. Und wenn da so eine matschige Schicht oben drauf liegt, dann trägt das nicht gerade dazu bei, dass diese Pflanzen, auch der Rasen natürlich nicht, dass die dann gut über den Winter kommen. Also die sollte man schon davon befreien, von dieser Laubschicht.
Jeden Tag?
Natürlich nicht. Wenn man das mehrmals macht in der Woche, 2 bis 3 Mal, reicht das vollkommen aus. Meistens reicht auch so ein strenger Wind und dann ist es da, wo es hingehört, auf jeden Fall nicht mehr auf den freien Flächen. Abhaken, unter die eben besprochenen Bäume packen und Sträucher und gut ist.
Zum Thema Rasen habe ich auch direkt die erste Frage bekommen und zwar von Elke Meyer aus Lübeck. Sie schreibt, moin Herr Balster, mein Rasen, der sieht ziemlich mitgenommen aus, er wächst aber noch recht schnell. Muss ich ihn noch mähen oder düngen?
Auf jeden Fall, solange noch wächst, muss er auch geschnitten werden. Das ist wichtig. Düngen ja, aber nicht zu sehr Stickstoff betont, sondern Kalium betont. Also zum Beispiel mit Patentkali oder mit speziellen Rasendüngern, die im Fachhandel erhältlich sind. Über 10 Grad Temperatur tagsüber bedeutet noch ein gutes Wachstum für den Rasen. Und wenn man ihn Kalium betont ernährt, dann heißt das, dass die Gräser widerstandsfähiger werden und dass der Rasen frostsicherer in die kalte Jahreszeit reingeht. Und dann überlebt er die nächsten Monate richtig gut.
Sie haben gerade gesagt, über 10 Grad kann man ihn auch noch aussehen. Habe ich selber festgestellt, wir haben so kahle Stellen, ein bisschen was hingestreut, ist tatsächlich noch ganz gut gewachsen.
Ja, je wärmer es ist tagsüber, umso besser ist es. Wichtig ist auch, dass man dann während er keimt Dauerfeuchtigkeit hat.
Das ist momentan
das ist
ja kein Problem.
Die Schwierigkeit, genau. Oder alternativ geht natürlich auch Rollrasen, sollte das Ganze nicht mehr irgendwie so richtig funktionieren mit der Saat. Es wird zunehmend kälter. Und dann wartet man vielleicht bis zum nächsten Jahr. Aber das stimmt, Sie haben vollkommen recht, es war noch schön warm und dann geht das eigentlich sehr gut.
Wie ist das, ich habe eben im Wetter ja gesagt, dass es jetzt auch Bodenfrost gibt. Kommt der Rasen, also so frisch gesäter Rasen damit klar oder ist das ein Problem?
Wenn er in der Keimphase Trockenheit und Frost bekommt, kommt er damit nicht ganz so gut klar. Aber ansonsten, ich sag mal, wenn er schon leicht eingewurzelt ist, dann macht dem dieser Raureif bzw. leichte Fröste, dann macht ihm das eigentlich gar nichts aus.
Prima. Garten im Herbst bedeutet ja meistens viel Arbeit. Gleich gucken wir mal auf das Thema Rückschnitt. Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie doch gerne noch schnell eine Mail an zur Sache@wellenord.de. Das Thema Zurückschneiden, das bewegt offenbar sehr viele von Ihnen. Ich habe einen ganzen Stapel mit Fragen bekommen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an, Thomas Balster, unseren NDR 1 Welle Nordgarten-Experten, zu bombardieren. Katrin Delius-Meyer von Fehmarn schreibt: Moin Herr Balster, meine Zaubernuss ist im Vorgarten sehr üppig geworden. Kann ich sie zurückschneiden?
Ja, das kann man sehr wohl, aber nicht jetzt, sondern direkt nach der Blüte. Sie blüht sehr früh im Winterhalbjahr. Es ist ein tolles, edles Gehölz mit einer schönen Herbstfärbung übrigens. Und man sollte darauf achten, dass man den natürlichen Habitus erhält und nicht einfach so diesen typischen Hausmeisterschnitt durchführt. Also auslichten ist okay, wenn direkt, aber nach der Blüte, im Anschluss an die Winterblüte.
Super. Dann Tobias Reimers aus Rheinfeld, der würde gerne wissen, wann er seinen Sommerflieder zurückschneiden kann. Er sagt, er blüht nicht mehr so gut und er würde ihn gerne retten.
Mhm. Sommerflieder ist ein völlig unkompliziertes Gehölz und der wird im ausgehenden Winter zurückgeschnitten. Und zwar so, dass nur noch 2-3 Augen, also winzige Stummel des Vorjahrestriebes, stehen bleiben. Umso üppiger ist dann die Blüte. Grundsätzlich kann man sagen, dass alle Gehölze, die am diesjährig wachsenden Holz blühen, also neben dem Sommerflieder zum Beispiel auch Rispenhortensien, dass man die ganz stark zurückschneidet, wenn der Frost im Winter vorbei ist. Umso üppiger und schöner ist die Blüte. Und alle Ziersträucher, die dann beispielsweise im Frühsommer blühen, die sollte man tunlichst dann nach der Blüte zurückschneiden, dass sie sich dann aufbauen können, Kraft für die Blüte des Folgejahres sammeln können. Und dann steht dem Schnitt nichts im Wege. Übrigens, meistens ist es so, beherzt zurückzuschneiden ist besser als zu zaghaft. Sich ein bisschen Mut anzutrinken kann sinnvoll sein. Und da kommt wieder der Schnack ins Spiel. Lieber hartes Herz und scharfe Schere zu stark schneiden oftmals als zu wenig zu schneiden. Das bringt mehr.
Okay, also da braucht man keine Angst haben, dass man die kaputt macht?
Überhaupt nicht, bei den meisten Gehölzen nicht. Und wenn doch, freut sich der Gärtner, es muss auch mal wieder einen Platz für was Neues geben im Garten.
Oh, ja, man hängt ja aber manchmal auch schon an seinen Pflanzen.
Das stimmt, aber es gibt wenig edle Gehölze, eben angesprochen, diese Zaubernuss zum Beispiel, Kornusse, Hartriegelgewächse, Schneebälle würden dazugehören, wo man ein bisschen filigraner mit umgehen muss. Aber die meisten robusten Ziersträucher, Vagelin, Zierjohannisbeeren, Sommerflieder, die können harten Schnitt durchaus vertragen. Da muss man nicht so viel Rücksicht nehmen, die können mehr ab, als man denkt.
Dann haben wir hier das Thema Stachelbeeren und Johannisbeeren. Ilona Ingwersen hat da schon sehr alte Sträucher und sie würde gerne wissen, wie sie bzw. ob sie die verjüngen kann oder ob sie sich neue zulegen sollte.
Mhm. Neue zulegen kann von Vorteil sein, wenn es um die Widerstandsfähigkeit geht. Viele alte Sorten sind sehr anfällig für Mehltauerkrankungen, für Pilzkrankheiten. Ansonsten muss man sagen, die Verjüngung, die kann man ganz einfach durchführen. Aber am besten nicht jetzt, sondern direkt im Anschluss an die Ernte oder während der Ernte, im Frühjahr, im Sommer natürlich. Wenn man dann zurückschneidet, baut sich die Pflanze gut auf und sie sammelt Kraft für den Ertrag des dann folgenden Jahres. Also der Sommerschnitt ist empfehlenswert. Wenn man den nicht durchgeführt hat, kann man Stachel, Johannisbeeren, auch Josterbeeren, die unkrautartig wachsen oder wuchern, auch im Winterhalbjahr zurückschneiden.
Und wenn sie sich doch neue zulegt, welche Sorte würden Sie ihr empfehlen?
Invicta zum Beispiel ist eine neue, robuste Stachelbeerzüchtung und die neuen Sorten, die es beim Baumschuler zu kaufen gibt, die sind in der Regel sowieso widerstandsfähig und robust, auch in Gartencentern, und bekommen keinen Mehltau.
Heide Nowitzki aus Rendsburg sagt, ihr Kirschlorbeer und ihr Rhododendron, die sind beide sehr üppig geworden und die würde sie gerne mal so richtig doll beschneiden. Darf sie das?
Ja, das geht, aber nicht jetzt. Also nach Möglichkeit, wenn die voll im Saft stehen, zum Austrieb im nächsten Jahr sollte das dann passieren. Die meisten Kirschlorbeer auf jeden Fall und auch Rhododendren, die sind sehr regenerationsfreudig. Diese sogenannten schlafenden Augen werden durch einen starken Rückschnitt geweckt. Und dann hat man aus der Basis heraus neue Triebe und die Pflanze regeneriert sehr gut. Aber da bitte noch ein bisschen warten, das erst zum nächsten Jahr machen. Wenn dann im Winter, im ausgehenden Winter, die stärksten Fröste vorbei sind, dann kann man wirklich radikal rangehen. Aber das ist wirklich nur die letzte Möglichkeit, um Pflanzen so noch ein bisschen in den Griff zu bekommen, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Aber bei den eben genannten Gehölzen funktioniert das sehr wohl.
Aus dem Ruder gelaufen ist möglicherweise auch hier das richtige Stichwort. Marek schreibt, meine Fingersträucher im Kleingarten, die haben sehr gut geblüht. Sie sind schon sehr groß und alt und er fragt, ob er sie überhaupt schneiden sollte und darf.
Fingersträucher, Potentillen sind tolle Blütensträucher, die auch in keinem Garten eigentlich fehlen sollten, auch als Einzelgehölz beispielsweise. Man kann sie zurückschneiden, man muss sie nicht zurückschneiden. Auch sie sind sehr regenerationsfreudig. Es gibt unterschiedliche Sorten mit einer Wuchshöhe zwischen ja, so 50 cm und 1,30 Meter. Und wenn man sie zurückschneidet vor dem Austrieb, dann regenerieren sie hervorragend, sind wieder sehr blühwillig und sehen toll aus. Das sollte man zum beginnenden Frühjahr spätestens machen. Bei der Gelegenheit auch gleichzeitig düngen, also zum Frühjahr nächsten Jahres. Und dann treiben die in der Regel sehr gut wieder durch. Sowohl die gelben als auch die rosafarbigen und weißblühenden potentiellen Fingersträucher.
Also es gibt ganz viele Fragen zum Thema Zurückschneiden. Kommt gerade noch eine Mail von Marina Stock aus Kiel. Sie schreibt, sie möchte ihre im Mai blühende italienische Waldrebe zurückschneiden. Ob das gerade jetzt im Herbst schon geht?
Kann man. Also im Oktober, November, die Blüte ist damit durch. Und der große, große, enorme Vorteil liegt darin, dass sie am jungen Holz blühen, am diesjährigen Trieb sozusagen. Also wenn man sie jetzt zurückschneidet, dann treibt sie im nächsten Jahr wieder durch. Und dann blüht sie in der Regel sehr schön. Und da ist ein jährlicher Rückschnitt erforderlich. Das kann im November passieren, auch schon im Oktober. Die verzeiht alles. Aber in der Regel reicht es auch eigentlich aus, im Frühjahr auf 20 bis 40 Zentimeter zurückzuschneiden. Und das gilt im Prinzip für alle oder für viele Clematis, die am jungen Holz, am Neuholz blühen. Das ist überhaupt kein Problem.
Und wir haben auch noch einen Anrufer. Rolf Mecke hat uns angerufen.
Kann ich meine Rosen, die ich jetzt habe, kann ich die schon ein bisschen abschneiden oder muss ich da noch mit warten? Und zweitens, wir haben Rosen gekauft und die wollte ich gerne jetzt einpflanzen. Kann ich das machen?
Jo, das geht. Einpflanzen, ich beginne mit dem letzten Teil der Frage, geht sehr gut. Der Boden ist noch recht warm und von daher wurzeln die Gehölze auch gut ein. Wenn man Rosen hat, Containerrosen, also mit Wurzelballen, ist es überhaupt kein Problem. Die wurzelnackten Rosen kommen jetzt auch langsam auf den Markt, also ohne Wurzelballen. So ab Mitte des Monats werden die von den Baumschulen angeboten bis Ende November. Obstgehölze, Rosen, Heckenpflanzen ohne Wurzelballen.
Was haben die denn dann?
Die haben gar nichts. Die haben nur eben keinen Wurzelballen und wachsen trotzdem gut an. Sie sind sozusagen frisch vom Feld gekommen, wurden gerodet. Und wenn man die einpflanzt in den noch recht warmen Boden, wurzeln die gut ein. Das heißt, sie haben Wachstumsvorsprung und sind im nächsten Jahr schon üppig blühend und sehen toll aus. Sie haben den Vorteil, dass sie relativ billig sind, weil sie keinen festen Erdballen haben. Und da muss man einfach sagen, dass sie sicher und preiswert anwachsen, weil sie einfacher zu produzieren sind. Das ist leider aus der Mode gekommen.
Ich muss gerade mal kurz zwischenfragen, weil ich mir das schwer vorstellen kann. Ist das dann wie ein Steckling, nur in groß?
Im Prinzip ist es ein bewurzelter Steckling. Nein, es ist eine ganze Pflanze mit üppigem Wurzelwerk. Nur eben ist es kein Ballen unten dran. Und sowas ist in Vergessenheit geraten. Früher wurde ja viel mehr gepflanzt unter Berücksichtigung der Jahreszeiten. Das heißt, man hat im Frühjahr und im Herbst gepflanzt. Und heute ist es so, dass man zu jeder Zeit pflanzen möchte. Darum gibt es Containerware, die in den Baumschulen und Gartencentern angeboten wird. Aber es ist eben auch durchaus möglich, wurzelnackt zu pflanzen. Und diese eben beschriebenen Gehölze, also Obstgehölze, Rosen gehören dazu und auch viel Heckenware, die wird eben nur angeboten in der Zeit nach dem Blattfall bis kurz vor dem Austrieb im zeitigen Frühjahr. Und wenn man die pflanzt, wachsen sie gut ein. Eins sollte man beachten, die Wurzeln stark einkürzen, um ein Drittel etwa der Gesamtlänge, und man sollte auch die oberirdischen Teile kappen um ein Drittel. Bezug nehmend auf die Frage heißt das, und ein bisschen von den Wurzeln wegschneiden, wenn es wurzelnackt ist, bei Containerware nicht. Bei Rosen heißt das, etwa 3 bis 5 Zentimeter sollte die Veredelungsstelle im Boden versinken, das ist wichtig. Das ist ein Transpirationsschutz, ein Verdunstungsschutz. Hornspäne ins Pflanzloch mit einbringen, mit Mutterboden mischen. Etwa 20 bis 30 Gramm, eine halbe Handvoll pro Rose. Das reicht dann vollkommen aus. Ansonsten nochmal zum ersten Teil der Frage. Rückschnitt war ja gefragt. Rosen kann man leicht einkürzen, muss man aber nicht. Moderne Edelrosen, Kleinstrauchrosen, Bodendeckerrosen, Polyantherrosen, die kann man eigentlich zur Zeit der Forsythienblüte im Frühjahr stark zurückschneiden. Aber man kann jetzt auch die Triebe, die sehr weich sind, und verblühte Teile, die nicht mehr aufgehen, die kann man schon einkürzen, weil die würden sowieso vor sich hingammeln, würden feucht werden. Und dann kann man das jetzt machen, fertig.
Super. Heute Abend bei uns in der Sendung zur Gast ist unser Gartenexperte Thomas Balster. Und ich werde mit Fragen bombardiert, kann man fast sagen. Wir haben ja gerade über das Thema Rückschnitt gesprochen. Und da habe ich noch eine Mail bekommen von Sonja Strehl. Sie schreibt, ihre Hortensie Endless Summer, die würde sie gerne für die nächste Saison stutzen. da sie in diesem Jahr doch sehr hoch gewachsen ist. Wann und wie schneide ich die am besten, damit sie gekürzt hoffentlich genauso schön blüht wie in diesem Jahr, Herr Balster? Wie sieht's aus?
Also normale Gartenhortensien blühen am alten Holz. Wenn man sie zu stark zurückschneiden würde, würde die Blütenanlage fürs nächste Jahr wegfallen und man hätte ein Jahr Blütenverzicht, auch dann, wenn der Frost zum Beispiel zuschlagen würde. Dann gibt es spezielle Züchtungen, die auch am jungen Holz blühen. Diese Endless Summer gehört dazu und darum ist der Schnitt direkt nach der Blüte möglich und sinnvoll, auch jetzt noch. Ich würde von unten jeden zweiten Trieb stärker einkürzen und es gleichmäßig verteilen und dann steht einer Blüte im nächsten Jahr nichts mehr im Wege.
Stauden sind ja in vielen Gärten ganz beliebt und Stauden kann man ja auch wunderbar teilen. Karl Jürgensen aus Husum, der hat geschrieben und er würde seine Stauden gerne teilen, weil sie unglaublich groß geworden sind, vor allem der Günsel, und er fragt, ob er das jetzt schon machen kann, ob der Zeitpunkt momentan günstig ist.
Also Günsel, Ayuga ist sowieso unkrautartig wachsend, kann jetzt auf jeden Fall geteilt werden, aber Geranium zum Beispiel, der Storchschnabel, auch den kann man jetzt teilen. Im Prinzip ist es möglich, alle frühjahrsblühenden Stauden, die unempfindlich sind, jetzt zu teilen. Dazu gehören dann auch neben dem Storchschnabel dann später auch Frauenmantel. Die vertragen sowas sehr gut, überhaupt kein Problem. Und die ganzen Herbstblüher sind ja jetzt im Prinzip noch dabei und die werden erst nächstes Frühjahr geteilt. Unempfindliche Stauden zu teilen, kein Thema. Immer dran denken, mit frischem Kompost Mutterboden zu mischen. Gerne auch bei einigen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, so ein bisschen Hornspäne mit reinzupacken. Und dann ist das überhaupt kein Problem, dann wachsen die prima an. Gießen nicht vergessen. Wir haben teilweise, auch wenn wir ergiebige Niederschläge hatten, noch sehr, sehr trockene Standorte. Und da sollte man einfach dran denken, dass man die dann auch mit Feuchtigkeit ausreichend versorgt.
Wie teile ich am besten? Einfach ganz brachial mit dem Spaten einmal durch, oder?
Wenn ich an Frauenmantel denke, Geranium, Storchschnabel auf jeden Fall. Ein scharfes Messer, so eine Machete würde gehen auf jeden Fall. Spaten geht auch. Ohne Rücksicht auf Verluste, die vertragen das, das ist überhaupt kein Problem. Und so kann man aus einer großen Pflanze, die vielleicht auch blühunwillig geworden ist, viele neue Pflanzen sozusagen heranziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, Spaten geht eigentlich immer ganz gut.
Und gibt es eine Mindestgröße, die hinterher noch haben müssen?
Man sollte darauf achten, dass wenigstens 20, 30 Zentimeter von der ursprünglichen Pflanze noch zusammen sind, dass man ausreichend Wurzelmasse noch hat. Darauf sollte man achten. Das in Zentimetern auszudrücken ist schwierig, aber so, ja, dass wenigstens noch vernünftige Einzelwurzel vorhanden sind, das reicht meistens schon aus.
Dann haben wir eine Frage bekommen von Barbara Frenzen zum Thema Vermehren. Sie fragt, ob sie Forsythien selber vermehren kann. Ihre Freundin, die hätte nämlich gerne eine schöne aus ihrem Garten.
Pflanzenvermehrung macht Spaß. Das gelingt auch meistens sehr gut bei unempfindlichen Ziersträuchern. Steckholz, so ähnlich wie Stecklingen. Der Steckholzschnitt funktioniert dann, wenn die Blätter nicht mehr auf diesen Trieben sind. Also im Prinzip ab November. Dann wird Steckholz geschnitten, fingerlang, bleistiftlang ungefähr. Es werden gerade Triebe verwendet, diesjährige Triebe, und die werden einfach in den Boden gesteckt. Wenn man sandigen Boden hat, ist das überhaupt kein Problem. Direkt ins Freiland. Man kann das auch in Blumentöpfe mit spezieller Anzuchterde machen. Die obersten 2 Zentimeter gucken raus und dann bewurzelt dieses Steckholz schon im kommenden Frühjahr. Forsythien kann man so vermehren. Weigelien zum Beispiel, Zierjohannisbeeren und Pfeifensträucher. Diese ganzen robusten Pflanzen, Gehölze kann man durch diesen Steckholzschnitt vermehren. Das geht prima, macht Spaß und vor allen Dingen kann man dadurch die Sorte sozusagen erhalten, wenn man eine schöne zu Hause hat. Das geht wunderbar, ja, aber noch ein bisschen warten.
Und Sie haben gesagt, sandige Böden steckt man sie so rein. Das heißt, die sind dann auch frostunempfindlich, die überwintern, oder stelle ich die lieber vielleicht auf die Fensterbank in der Küche?
Nee, braucht man gar nicht. Man kann sie, wenn man Angst hat, das sind ja sozusagen kleine Babypflanzen, noch ein bisschen vor strengem Frost schützen, indem man eine Laubabdeckung macht. Aber dieser unterste Teil des Steckholzes befindet sich ja da, wo es nicht mehr durchfrieren kann. Da passiert wenig in der Regel. Natürlich muss man dann stecken, wenn der Boden offen ist. In gefrorenen Boden kommt man nicht rein. Man kann das auch im Gewächshaus machen, im Kalthaus. Das ist keine Schwierigkeit. Man könnte es auch auf der Fensterbank machen. Aber das wären dann Pflanzen, die nicht so abgehärtet sind und draußen im Freiland nicht so gut klarkommen würden. Von daher geht es sehr wohl draußen im Gewächshaus. Kann man es natürlich auch machen. Im Folienhaus wäre es auch möglich. Wenn man, wie gesagt, Angst haben sollte, dann deckt man das Beet einfach mit Laub ab. Und dann werden die auch bewurzeln. Das ist überhaupt kein Problem.
Jetzt haben wir über die Stauden gesprochen, wir haben über die Gehölze gesprochen. Gibt es noch andere Pflanzen, die man jetzt momentan ganz gut vermehren kann?
Durch Teilung geht das sehr wohl. Man könnte auch sehr viele Gewürzkräuter, wenn man das denn möchte, später noch vermehren, aber die meisten davon durch Stecklinge. Eben hatten wir das Thema Rosen. Rosen kann man auch durch Stecklinge vermehren. Man darf es nur teilweise nicht, weil die Sorten geschützt sind. Das findet im Sommerhalbjahr statt. Und ansonsten wäre es eigentlich möglich, zu einem späteren Zeitpunkt neben den Stauden und Gehölzen auch noch auch eine Form der Vermehrung, Brutzwiebeln, die man entnommen hat, in den Boden zu bringen, beziehungsweise einfach Zwiebeln, Zwiebeln, also von Zierlauch zum Beispiel, in den Boden zu bringen zwischen Rosen. Und so hat man dann im nächsten Jahr auch so schöne farbliche Aspekte, die das Beet aufpeppen.
Und natürlich momentan ganz wichtig auch die generell die Blumenzwiebeln einpflanzen, oder?
Genau, Blumenzwiebeln, das war das Stichwort. Nicht nur Zierlauch gehört dazu, sondern zum Beispiel auch ja alles, was so kontrastreich und schön aussieht. Narzissen kennt jeder, Tulpen natürlich auch, und die kann man in den Boden bringen. Wirkungsvoll sehen die Frühlingsblühe auch im Rasen aus, wenn diese tollen Farben im Kontrast zum Grün stehen. Und die stecken ja auch oftmals voller Überraschung. Man weiß gar nicht, was dabei rauskommt. Überraschungsei fürs Beet ist auch nicht schlecht, aber man braucht einfach genügend Freiraum, Geduld und auch ein bisschen Nachhilfe. Für den Rasen zum Beispiel sind niedrig wachsende Arten, frühblühende Arten gut geeignet, weil ihr Laub dann ja vor dem Mähen spätestens zum Juni abgestorben sein muss. Darum sollte man, wenn man das im Rasen beabsichtigt, daran denken und einfach so blühende Tuffs im Rasen reinzubringen, jetzt schon ans Frühjahr nächsten Jahres zu denken. Das ist doch das Schönste, was man sich vorstellen kann.
Das stimmt, dann so ein paar Farbtupfen auf der Wiese und man weiß, der Frühling kommt, das ist immer ein schönes Gefühl.
Genau.
Der erste Bodenfrost, der steht bevor, und damit natürlich auch die Frage, welche Pflanzen vertragen denn eigentlich Bodenfrost und welche hole ich besser rein? Johann Stieper aus Grömitz hat eine Mail geschrieben: Hallo Herr Balster, ich habe mir für eine Schale vor der Haustür ein Blutgras gekauft, es ist sehr schön, kann ich das jetzt im Winter draußen lassen?
Ja, Imperata, das ist das japanische Blutgras, es verfärbt sich sehr schön zum Herbst hin, allerdings ist es nicht vollkommen frosthart. Das heißt also, wenn es knackig kalt wird und auch kurz vorher schon, sollte man das mit einer dicken Laubschicht einmummeln. Dann kommt es gut durch den Winter. In der Regel ist es so. Man sollte auch daran denken, dass es nicht zu viel Feuchtigkeit abbekommt, was in Kübeln sehr häufig der Fall ist. Also wenn es durchfriert, dann fällt sehr schnell aus. Ansonsten mit einer dicken Laubschicht abgedeckt, wenn es knackig kalt werden sollte, kommt dieses japanische Blutgras Imperata, die Sorte Red Byron ist ziemlich bekannt, relativ gut über die Runden.
Aber dann sieht man ja nichts mehr von der schönen Farbe.
Das stimmt, aber mit zunehmendem Frost und Kälte verliert es die rötliche Farbe. Und es ist ja auch erst dann angesagt, wenn die Temperaturen so bei minus 5, minus 10 Grad sind und so lang anhaltende Frostperioden. Da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Genau. Dieter Schröder aus Schleswig hat auch noch eine Frage zum Thema Reinstellen. Er hat viele Oleander- und Zitruspflanzen auf seinem Balkon stehen und fragt, ob er die besser jetzt schon reinholt.
Nee, braucht er nicht, weil ich sag mal, Pflanzen mit relativ harten Blättern, Oleander gehört dazu, Olive, Orangenbaum, die vertragen leichte Nachtfröste so bis etwa minus 4, minus 5 Grad. Und die vertragen sie besonders dann gut, wenn sie auch mit Kulturschutznetz, mit Vlies abgedeckt und dicht an die Hauswand gerückt werden. Da braucht man da nicht so eine Angst zu haben. Anders ist es, ich sag mal, bei Pflanzen, die weichlaubig sind. Pelargonien, Fuchsien, Strauchmargeriten, die müssen vor dem ersten Nachtfrost, eben gehört, also dann wird es jetzt wirklich Zeit, reingeräumt werden, ins Geschützte umziehen. Fürs Überwintern gilt, das sollte man sich eigentlich echt merken, je heller der Raum ist, desto wärmer darf es sein. Das geht ganz gut. Je dunkler das Winterquartier ist, desto kälter, aber noch frostfrei muss es sein. Mhm. Das hinzukriegen ist nicht ganz einfach, weil wer hat schon immer so die passenden Räume, wo das so möglich ist? Sollte das nicht möglich sein, bieten auch Gärtner Überwinterungsquartiere an. Das kostet natürlich ein bisschen Geld. Aber ich sag mal, wenn man so einen liebgewonnenen Granatapfel hat oder vielleicht eine riesige Olive oder eine riesige Strauchmargerite, die einfach opulent geblüht hat, toll ausgesehen hat, dann macht es ja Sinn, diese Pflanzen zum Gärtner zu bringen und man ist dann auf der sicheren Seite.
Ich erinnere mich gerade an meine beiden Omas, die früher regelmäßig im Herbst mussten alle Pflanzen reingebracht werden. Die ganze Garage stand voll. Und das fand ich war immer eine Herausforderung, da auch dann die richtigen Plätzchen zu finden. Aber da muss ich gerade tatsächlich sofort dran denken. Mhm. Wir haben noch einen Anrufer aus Rendsburg. Da geht es nochmal um das Thema Rückschnitt.
Rauer aus Rendsburg. Wir haben große Probleme mit der Wühlmaus. Wir haben ein Verdrängungsmittel eingebracht, grüne Kugeln. Das hat leider nichts gebracht. Hm. Vielleicht hat Herr Balster ja einen Tipp. Das wär's.
Ach so, war doch nicht das Thema Rückschnitt, war die Wühlmaus.
Mhm, aber auch die spielt ja eine große Rolle und die Fraßschäden durch die Schermäuse, so werden die auch genannt, an Apfelbäumen zum Beispiel, an Obst und Rosen sind sehr ausgeprägt. Das ist eigentlich die wichtigste Vertreterin der Gruppe der Mäuse. Und man muss dazu sagen, dass durch den Fraß an den Wurzeln eben die starken Schäden entstehen. Es gibt Vergrämungsmittel, die oftmals aber nicht Wirkung zeigen. Man sollte wirklich Fallen verwenden. Das ist ganz wichtig. Und man darf nicht vergessen, dass sie gerne auch Maulwurfsgänge besiedelt, die dann geschützt sind, die Maulwürfe. Das ist schon mal wichtig. Man muss darum sagen, dass die Mäuse auf jeden Fall dann auch durch Fallen gefangen werden könnten oder durch das Ausbringen von bestimmten Ködern, sogenannte Sticks, die werden dann in die Gänge gelegt und damit hat man eigentlich auch eine größere Wahrscheinlichkeit, die Tiere zu erreichen. Also im Fachhandel nochmal nachfragen, die Fallen sind da wirklich am effektivsten und das Problem ist einfach an der Sache, wenn man den Schaden sieht, so ein Obstbaum zum Beispiel, dann kann man ihn rausziehen, da sind keine Wurzeln mehr dran und dann ist es schon fast zu spät, da muss man rechtzeitig handeln.
Ich habe bei uns im Garten festgestellt, letztes Jahr hatten wir wahnsinnig viele Probleme mit Wühlmäusen, aber auch mit Maulwürfen. Mhm. Wir haben nichts gemacht und dieses Jahr viel, viel weniger. Woran liegt das?
Also dieses Jahr muss man einfach sagen, war ein unglaubliches Mäusejahr. Es war einfach ideal, auch zur Vermehrung der Tiere. Selbst die Störche in Schleswig-Holstein, die mochten nachher keine Mäuse mehr fressen, weil es zu viel davon gab. Allerdings normale Mäuse. Es lag einfach an der Witterung, die in diesem Jahr ja völlig anders war als im letzten Jahr. Letztes Jahr war es sehr trocken. Dieses Jahr war das Nahrungsangebot auch sehr groß. Und darum haben wir einfach viel mehr Probleme mit Mäusen gehabt.
Aber sonst ist das quasi Zufall. Der eine hat sich letztes Jahr bei uns wohlgefühlt und...
Das kann sein, dass vielleicht auch das Nahrungsangebot woanders wesentlich besser war. Und dann ziehen sich die Tiere natürlich auch zurück. Man muss auch dazu sagen, dass viele Leute in ihren Gärten, viele Hobbygärtner, gar nicht mehr die Gehölze haben, die noch vor 10, 20 Jahren weit verbreitet waren. Wir hatten ja sehr viele Obstgehölze und Rosen in vielen Gärten. Und heutzutage, wenn man sich die Gärten anguckt, es gibt viele Stein- und Kiesgärten. Die Vielfalt ist nicht mehr da. Und wenn dann natürlich die Maus irgendwas findet, was sie gerne mag, zieht sie sich dahin viel lieber zurück. Das ist ganz klar.
Das ist aber jetzt kein Aufruf zu möglichst vielen Steingärten.
Weg damit. Die Vielfalt macht's. Das war ein Aufruf, rettet den Vorgarten, rettet den Garten als solches. Möglichst vielfältig zu gestalten, bienenfreundlich zu gestalten. Weg von den monotonen Kiesgärten.
Der Garten im Herbst ist heute Abend unser Thema in der Sendung zur Sache. Und wie immer, wenn es um den Garten geht, ist NDR1 Welle Nord Gartenexperte Thomas Balster bei uns zu Gast im Studio. Herr Balster, an dieser Stelle direkt nochmal eine schnelle Frage von Hannelore Schrock aus Heikendorf. Sie schreibt, in unserem Rasen hat sich in diesem Jahr Klee- und Schafgarbe ganz doll verbreitet. Kann man mit Vertikutieren im Frühjahr was gegen das Wachstum tun?
Nicht unbedingt. Man verbreitet im Prinzip dadurch die Wildkräuter von einer Seite auf die andere. Wichtig ist eher eine gute, eine ausgewogene Ernährung. Vertikutieren im nächsten Frühjahr, eine kaliumbetonte Ernährung jetzt, eine stickstoffbetonte im kommenden Frühjahr. Und wenn die Gräser gut regenerieren, wenn die also dabei sind, sich zu entfalten, wird auch das Unkrautwachstum unterdrückt. Damit kriegt man die Sache eigentlich auch ganz gut in den Griff. Punktuell, wenn es vorkommt, rausschneiden, beziehungsweise wenn das denn machbar ist, aus dem Boden entfernen und wenn das Gras dann wieder gut wächst, dann geht der Rest automatisch zurück. Allerdings eins noch, das habe ich ganz vergessen, eben auch gleich, wo ich nochmal zu erwähnen, gucken, wie ist der Säuregrad des Bodens, wie ist der Ernährungszustand der Pflanzen, gerne auch mal Bodenproben, Bodenanalysen durchführen Und manches sind auch Kräuter, die auf besonders schlechten Standorten vorkommen. Also ich würde auch empfehlen, eine Bodenprobe einfach zu entnehmen und dann mal zu gucken, wie es im nächsten Jahr läuft.
Vom Frühjahr bis zum Herbst immer eine schöne Blütenpracht im Garten. Das ist was Tolles, aber gar nicht so einfach zu erreichen. Und vor allem manchmal möchte man ja auch einfach nochmal was Neues im Garten haben. Und ganz vielen geht es offenbar so. Ich habe eine ganze Reihe an Mails bekommen mit Zuhörern, die gerne Tipps von Herrn Balster haben möchten, was sie wo am besten pflanzen. Von daher würde ich sagen, arbeiten wir die jetzt einfach mal der Reihe nach ab. Franziska Oertel aus Gestacht fragt, sie möchte in ihrem neuen Gartenbeet herbstliche Gartenakzente setzen. Welche Sträucher haben eine schöne Blattfärbung und womit kann sie unterpflanzen?
Mhm. Also wenn man rausguckt, dann sieht man ja jetzt zum Beispiel die ganzen Ahorngewächse mit ihrer Laubfärbung. Das ist wunderschön. Da gibt es für jeden Geschmack die passende Größe, vom Feldahorn bis zum japanischen Ahorn. Hartriegelgewächse färben wunderschön. Das europäische Pfaffenhütchen, auch traumhaft schön. Die haben so eine grüne Korkleiste und ganz tolle rote Blattfärbung, wunderschön. Die Zaubernuss, eben schon mal anderen Zusammenhang angesprochen, sieht auch wunderschön aus. Und auch die Felsenbirne, Amelanchier, Lamarckii, sieht traumhaft schön aus. Das sind so die Gehölze, die man auch in nicht allzu großen Beeten gut verwenden kann. Von der Unterpflanzung würden in Frage kommen Storchschnabelgewächse, Waldsteinien, das europäische Ungerwurz eben schon genannt, aber auch zum Beispiel die Elfenblume. Die sind traumhaft schön, robust und unempfindlich. Und die Gräser. Also Karl Förster hat mal gesagt, dieser tolle deutsche Gräser- und Staudenzüchter, Gräser sind das Haar der Mutter Erde. Oder sie bringen Leichtigkeit, Transparenz und Schönheit in jedes Beet. Und wenn man die als Unterpflanzung verwendet, auch die Ziergräser, dann sorgt man für diese Leichtigkeit und den Charme, der jedes herbstliche Beet aufleuchten lässt. Das wird mir jetzt so spontan einfallen und das ist wunderschön.
Ich glaube, damit hat sie dann auch erstmal genug zu tun.
Ich glaube auch. Vielleicht wichtig, auch hier nochmal dran zu denken, dass ja nicht nur die Herbstfärbung schön ist, sondern bei der Felsenbirne zum Beispiel, man hat eine frühe, schöne Blüte, weiß. Man hat später Früchte, die man essen kann, die für die heimische Vogelwelt auch schön sind und gerne weggenascht werden. Und man hat den herbstfärbenden Charakter, alles auf einmal. Und sowas wünscht man sich im Garten.
Ja, perfekt, kann alles.
Genau.
Dann haben wir eine Frage bekommen von Erhan Kilic aus Pinneberg. Er sagt, aus seiner Heimat kennt er die Maulbeere und er würde sie gerne im Garten in Pinneberg pflanzen. Ob das geht und ob er sie auch hier überhaupt kaufen kann?
Ja, das geht. Also da wohnt er auch genau richtig im Pinneberger Raum, im Land der Baumschulen. Gibt es unendlich viele auch Obstbaumschulen. Und da kann man diese Morus-Pflanze kaufen, so heißt sie botanisch. Es gibt sie als Alba Nigra Rubra, die schwarze ist die Nigra und die gibt es auch in Baumschulen zu kaufen. Die Frucht erinnert so ein bisschen an eine Brombeere. Es gibt mittlerweile auch Sorten davon. Es gibt eine Baumschule im Pinneberger Raum im Bereich Elmshorn, die sogar diese Sorten im Angebot hat. Für den Haus- und Kleingarten verwendbar ist die Sorte auf jeden Fall. Und die Pflanzen schmecken einfach toll. Sie müssen frisch verzehrt werden. Sie brauchen einen sonnigen Standort, werden mehrere Meter breit und hoch. Man braucht also viel Platz für die Pflanze. Sie sollte geschützt stehen. Ansonsten kann man aber auch hierzulande diese Pflanze beernten. Man braucht ein bisschen Zeit, bis so die Fruchtphase einsetzt. Ich habe selber eine Maulbeere zu Hause. Es dauert schon ein paar Jahre, 6 bis 8 Jahre auf jeden Fall. Bei den neuen Sorten geht es etwas schneller. Und dann kann man die auch zu Hause beernten. Überhaupt kein Problem. Sie kommt auch ursprünglich, ich glaube, aus Westasien. Und beispielsweise in der Türkei findet man sie an jeder Straßenecke. Übrigens nicht nur da. Es gibt auch große Exemplare bei unseren Nachbarn in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch in Brandenburg, da gab es ausgeprägte Maulbeerhecken. Also auch in Deutschland hat der Anbau dieser Gewächse eine lange Tradition.
Dann Frage von Inka Siblinski aus Bad Oldesloe. Sie sucht eine immergrüne Kletterpflanze als Ersatz für Efeu und fragt, ob es da was für schattige Lagen gibt.
Also viel fällt mir da jetzt nicht ein, aber eine Pflanze garantiert, das ist das immergrüne Geißblatt. Davon gibt es auch noch eine Sorte. Und das immergrüne Geißblatt nennt sich Lunicera henryi, wie der Vorname Henry mit Y-I am Ende. In Baumschulen und Gartencentern kann man die Pflanze kaufen. Das ist so eine orangefarbige Blüte im Sommer, relativ unauffällig. Das Gewächs ist robust, braucht Rankunterstützung, hat also keine Haftwurzeln, wird mehrere Meter hoch und breit. So 2 bis 4 Meter schafft sie schon. Und das ist einfach ein Gewächs, was man auch in schattigen Standorten anpflanzen kann. Es ist windunempfindlich, da wo ich mich nicht ein paar Stunden aufhalten würde, da wächst selbst noch das unempfindliche immergrüne Geißblatt.
Gehen wir rüber zum Obst. Ursula Frenzen aus Travemünde schreibt, dass sie auf einer alten Wiese viele Obstbäume gepflanzt hat. Und jetzt würde sie gerne wissen, ob es eine Sorte gibt, für die Mostbereitung geeignet ist. Sie würde gerne eine alte Apfelsorte pflanzen und am besten die auch aus Holstein kommt.
Mostobst ist ja kaum noch gefragt. In Streuobstwiesen kommt es immer wieder vor. Da fällt mir ein, der Seestermühler Zitronenapfel.
Schöner Name.
Ja. Total klasse Name, ist aber ein furchtbarer Mulltrecker, würde man sagen. Also wenn man so reinbeißen würde, schrecklich. So Oktober erntereif, November lagerfähig, den ganzen Winter über. Aber es ist eine hervorragende Mostobstsorte, die eben aus der Seestermühe-Gegend kommt. Darum auch der Name. Sie wird auch in Meckpomm angebaut, hier in Schleswig-Holstein als klassischer Mostapfel. Den würde ich empfehlen. Sieht gut aus, riecht gut und als Mostobst verwendet eine der schönsten Sorten, die es gibt.
Und wir bleiben beim Thema Apfelbäume. Christina Weyer aus Hamburg fragt, ob Sie einen Tipp haben für kleine, schmale Apfelbäume, die sie entweder in Gartenkübel oder auf die Terrasse pflanzen kann.
Es gibt seit geraumer Zeit die sogenannten Säulenobstbäume oder Säulenapfelbäume. Die erste Generation davon wuchs recht gut, war aber recht empfindlich für Schorf, Krebs, Mehltau, andere Krankheiten. Und die Äpfel vom Geschmack, naja, es ging so, besser zum Verschenken. Da gibt es jetzt die nächste Generation, die durchaus besser ist. Die heißen zum Beispiel Red Cats, Star Cats, diese Sorten. Schmecken gut oder Rondo. Das sind Sorten, die man auch geschmacklich verwerten kann. Man hat im Prinzip nur einen durchgehenden Haupttrieb, kleine Seitenspieße als Verzweigungsäste und da sitzen eng am Stamm die Früchte, die geschmacklich durchaus akzeptabel sind, Reifezeit so im Herbst. Und das sind ganz, ganz tolle Bäume, die man auch im Kübel verwenden kann. Wichtig ist, der Kübel muss groß genug sein. Und diese Bäume sind frosthart und robust und da kann man die auch im Kübel vor der Haustür, auf der Terrasse oder auf dem Balkon mehrere Jahre genießen.
Das ist doch gut. Dann braucht man nicht immer einen großen Garten und hat trotzdem ein bisschen Obstpracht.
Genau.
Wenn im Garten alles blüht und toll aussieht, dann ist der Garten eine richtige Freude. Aber manchmal, da läuft es einfach nicht so. Da haben die Pflanzen Krankheiten oder man hat lästige Schädlinge. Und da ist dann die Frage, was tun? Und offenbar haben einige von Ihnen Probleme mit Schädlingen. Auch da wieder eine ganze Liste an Fragen, würde ich sagen, Herr Balster, arbeiten wir uns wieder durch. Corinna Bleute schreibt, der japanische Ahorn, der bekommt trockene Blattspitzen. Ihre Vermutung ist, dass er eine Ahornwelke hat. Sie möchte gerne wissen, woran sie diese erkennt. Und ob sie irgendwas tun kann, um ein Fortschreiten zu verhindern.
Eintrocknende Blätter, gerade bei japanischen und anderen Ahorn, sind keine Seltenheit. Sie reagieren auch empfindlich auf pH-Wertschwankungen und auf Nährstoffschwankungen im Boden bzw. im Substrat. Meine Empfehlung wäre, Ferndiagnosen sind schwierig, gerne Zweigen, Triebteile auch einzuschicken. Es könnte eine Welke sein, es könnte ein spezieller Welkepilz sein. Nur das herauszufinden ist wirklich nicht ganz einfach. Mein Tipp, Triebe abschneiden, ab damit zum Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer, zum Beispiel nach Ellerhub schicken, zu meiner Kollegin Frau Mester beispielsweise. Da muss man dann einfach auch mal so eine genauere Labordiagnostik ins Auge fassen. Dafür sind die Kollegen da. Einfach mal gucken auf die Seite der Landwirtschaftskammer, lksh.de, Pflanzenschutz, und dann kann man das rausfinden. Meistens sind es nicht unbedingt welke Pilze, sondern sogenannte nicht-parasitäre Schaderreger, abiotische Schadursachen. Und dafür ist so eine Laboruntersuchung genau das Richtige.
Wahnsinn, das ist ja wie bei Menschen, wenn er krank ist, so richtig mit so umfangreicher Diagnostik.
Genau, auch sehr, sehr teure und auch sehr edle Gehölze oftmals. Und darum sollte man der Sache auf den Grund gehen. Meistens kostet das übrigens auch gar nicht so viel Geld. Aber in dem Fall würde ich auf jeden Fall der Sache näher auf den Grund gehen. Und um auszuschließen, dass es das oder das andere ist, ich würde sagen, damit ist man auf der sicheren Seite. Da nachfragen, da wird einem garantiert geholfen.
Birgit Mohr schreibt, sie hat in diesem Jahr viele Schädlinge auf ihren Balkonpflanzen, besonders Blattläuse. Sie möchte wissen, wie sie die los wird und ob sie vorbeugend irgendwas tun kann.
Auf jeden Fall. Also das wichtigste Pflanzenschutzinstrument des Gärtners ist eigentlich die Schere. Möglichst wegschneiden, das ist immer das Beste, was man machen kann. Auf jungen Trieben ist es immer so, halten sich die meisten Blattläuse auf. Meistens zum Frühjahr, aber es überwintern auch viele auf den Trieben. Ein Pflanzenschutzprof hat früher mal gesagt, Blattläuse sind wie alte Herren, die sitzen auf dem jungen Gemüse zuerst. Die kommen also mit ihrem Rüssel in dieses weiche Gewebe am einfachsten rein. Und wenn man das wegschneidet, ist man Teil der Viecher, der sagt, komischen Blattläuse los. Also Rückschnitt ist ganz wichtig. Und manchmal ist es auch gut abzuwarten. Es gibt während der Vegetationszeit genug natürliche Gegenspieler. Denken wir an die Marienkäfer, die Florfliegen, die Schlupfwespen. Die fressen entweder die Läuse auf oder sie parasitieren sie. Das ist schon eine ganze Menge wert. Und wenn wir zum Beispiel auf einem Zierstrauch, beispielsweise auf Philadelphus, dem Duftjasmin Läuse sehen oder auf der Fliederbeere, dann sind wenige Tage später auch schon die Marienkäfer unterwegs. Ansonsten gibt es spezielle Hausmittelchen. Jetzt zum Winter auf hartlaubigen Pflanzen kann man auch sehr wohl Rapsölpräparate einsetzen, die eine Zulassung im Haus- und Kleingartenbereich besitzen. Also Rapsölpräparate, die man fertig kaufen kann. Oder zum Beispiel auch Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Neem, azadirachtinhaltige Pflanzenschutzmittel. Und wenn man diese nützlingsschonenden Mittel einsetzt, wird man auch die Blattläuse sehr gut los.
Meine Oma hat früher immer als Hausmittel, ich glaube, Seifenlauge, das Wasser aus der Waschmaschine genommen. Richtig. Ist das noch up to date oder ist das überholt?
Auch sowas kann man ausprobieren oder Spüli. Und bei vielen Pflanzen reicht es auch einfach während der Saison, die mit dem Wasserstrahl abzuspritzen. Auch das funktioniert sehr gut. Aber ich denke einfach jetzt, um Überwinterungsstadien mit zu erfassen, sind diese Rapsölvarianten einfach eine gute Möglichkeit. Und wirklich mit der Lupe genau hingucken, bevor man Pflanzen überwintert, ob noch Tiere dran sind. Und wenn das der Fall ist, dann kann man eben gut mit diesen Rapsölpräparaten vorgehen.
Maria Frühling aus Ratzeburg hat Probleme mit ihren Rosen. Sie sagt, die sind oft krank und verlieren die Blätter. Sie würde gerne wissen, was sie dagegen machen kann und was ihr bei der Diagnose von Pflanzenkrankheiten hilft. Ich würde denken, wahrscheinlich wieder der Pflanzenschutzdienst.
Genau, dafür sind die Kollegen ja auch da vom Pflanzenschutzdienst. Nicht nur natürlich im Haus- und Kleingartenbereich, sondern auch in Baumschulen und anderen Bereichen. Von Spargel bis Zierpflanze, alles dabei, da nachfragen. Auf jeden Fall. Und ansonsten ist es so, gerade bei Rosen, wir haben meistens Sternruster, Rosenrost und Mehltau. Das sind die am häufigsten vorkommenden Erreger. Wichtig ist bei Rosen immer der gute Schnitt. Und gut geschnittene Pflanzen werden auch weniger krank. Die Ernährung ist genauso wichtig. Also gut ernährte Pflanzen werden auch weniger häufig krank. Darauf immer achten.
Das ist wie bei Menschen.
Das ist wie bei Menschen. Und durch den Schnitt, der zur Zeit der Forsythienblüte hauptsächlich erfolgt, kriegt man viel in den Griff. Weil viele Pflanzenkrankheiten in den Knospenschuppen überwintern. Und wenn man das weggeschnitten hat, hat man schon eine Menge getan, damit sich solche Krankheiten nicht aufbauen können. Und noch ein Tipp, wirklich, wenn man sich dafür entscheidet, neue Pflanzen in den Garten reinzubringen, anzupflanzen, gerade bei Rosen, dann sollte man darauf achten, dass man widerstandsfähige Sorten erwischt. Die haben so eine Art Siegel, sogenannte ADR-Rosen zum Beispiel. Die zeichnen sich aus durch eine besondere Widerstandsfähigkeit. Die bekommen kaum die eben genannten Krankheiten, sind wüchsig und robust. Man schneidet sie einmal im Jahr zurück und fertig. Und sowas möchte man im Garten haben. Und dafür sollte man sich in Zukunft eigentlich entscheiden.
Franziska Mollenhauer aus Hamburg, die hat Bewohner im Garten, die sie gar nicht lecker findet. Sie schreibt, in meinem Kleingarten, da hatte ich viele angefressene Blätter am Rhododendron und beim Graben waren jetzt viele eklige Larven im Boden. Gibt es da einen Zusammenhang, Herr Balster?
Ja, ich denke, das kann man so definitiv sagen. Das deutet schon darauf hin, dass hier ein Problem vorliegt mit dem Dickmaulrüssler und den Larven davon, zumindest mit Rüsselkäferlarven. Rüsselkäferlarven. Und diese Tiere benagen doch sehr gerne Rhododendren, aber auch Eiben zum Beispiel und Liguster und auch Geißblätter. Die erkennt man an diesem typischen Buchtenfraß. Das heißt also, als wenn da einer so mit einer kleinen Schere reingeschnitten hätte und die Larven im Boden, die deuten darauf hin, dass es sich dabei um die Larven des Rüsselers handelt, die jetzt so langsam in die Winterphase reingehen. Und die Larven sind eigentlich viel schlimmer als der adulte Käfer. Der ist nämlich dabei, an den Blättern rumzufressen, während die Larven durchaus auch im Wurzelbereich von jungen Pflanzen aktiv sind. Und durch diesen Ringelfraß kann es zur Totalschädigung des Gehölzes kommen, beziehungsweise des Wurzelhalses. Die Assimilate, die Feuchtigkeit können nicht mehr hochgefördert werden, die Pflanze stirbt ab. Was man machen kann, also sie hat schon mal gegraben. Sie hat wahrscheinlich durch Zufall erstmal festgestellt, dass da irgendwelche Viecher sind. Die werden meistens auch von beispielsweise Vögeln weggefressen. Um die Zeit kann man auch absammeln und man kann zum Frühjahr und zum Herbst, dafür ist es jetzt aber schon zu spät, eigentlich müsste diese Behandlung im September erfolgen, Nematodenpräparate einsetzen, also Fadenwürmer. Es gibt gute und schlechte. Und die guten, wenn man das so salopp sagen darf, die kann man zum Parasitieren von schädlichen Bodenorganismen, von Raupen, von Larven verwenden, von Trauermücken und auch von Larven des Dickmaulrüsslers. Diese Nematoden werden hier in Kiel gleich um die Ecke zum Beispiel produziert von einem großen Nützlingsproduzenten. Und diese Mittel, diese Nematodenpräparate kann man sich kaufen. Die werden in Wasser aufgelöst, über die betroffenen Flächen ausgegossen. Die Nematoden gelangen zu ihrem Feind, setzen ein Bakterium frei und das führt zum Absterben der Larven des Rüsselkäfers im Boden. Auch Trauermücken kann man so bekämpfen, viele andere Schadorganismen auch.
Aber eben nicht mehr jetzt.
Eben jetzt nicht mehr.
Weil es zu kalt ist oder warum?
Ja, genau. Also die brauchen eine gewisse Bodentemperatur, um aktiv zu werden. Es gibt auch welche, die bei kälteren Temperaturen noch aktiv sind. Optimaler Zeitraum im Frühjahr und im Herbst bis einschließlich September. Jetzt passiert aber auch nicht mehr viel. Darum würde ich vorschlagen, nächstes Jahr erstmal gucken, ist es wirklich die Larve des Dickmaulrüsslers, auch hier bitte wieder genau abchecken. Die Pflanzenschutzexperten fragen und wenn es der Fall sein sollte, was ich vermute, dann kann man diese Nematodenpräparate mit Erfolg einsetzen, ohne dass man irgendwelche anderen Präparate oder chemische Stoffe in den Boden bringen muss. Das hilft sehr gut und das ist einfach eine tolle Sache, um gegen diese Viecher vorzugehen.
Mhm. Nochmal das Thema Apfelbäume, jetzt aber leider kranke Apfelbäume, nämlich der Mehltau. Was kann man gegen Mehltau bei Apfelbäumen machen?
Wenig. Wir wollen ja wenig spritzen. Die Erwerbsgärtner machen das mit nützlingsschonendem Mittel und auch mit umweltgerechten Stoffen. Schwefelpräparate kann man zum Beispiel gegen Mehltau einsetzen. Wichtig ist, dass die jeweils eine Zulassung besitzen im Baumschuhbereich oder auch im Haus- und Kleingartenbereich. Und eins ist wichtig, das kann man aber auch jetzt schon machen. Man kann betroffene Triebe zurückschneiden, weil dieser Mehltaupilz überwintert in den Knospenschuppen. Und wenn man die am stärksten betroffenen Triebe, das sieht man an diesen weißen eingerollten Blättern, wenn man diese sogenannten Mehltaukerzen, so heißen die, wegschneidet und vernichtet, dann tut man viel gegen die Ausbreitung des Pilzes. Das kann man auch jetzt noch machen.
Ja, das ist ja auch relativ einfach, wenn Sie sagen, genau. Sieht man gut, dann kann man sich da ja mal dran setzen.
Aber eins habe ich noch vergessen, zu sagen, Schnittwerkzeuge bitte immer desinfizieren. Also Alkohollösungen verwenden.
Auch wie beim Menschen.
Wie beim Menschen, sonst schleppt man den Pilz oder viele andere Schaderreger von einem Baum zum nächsten. Und darum ist es echt wichtig, Schnittwerkzeuge immer zu desinfizieren.
Dann haben wir eine Frage zum Thema Zimmerpflanzen. Oke Steffens aus Westerland schreibt, seine Zimmerpflanzen haben gesprenkelte Blätter und fadenartige Gebilde und irgendetwas bewegt sich auf der Pflanze. Mhm. Würde gern wissen, was das ist.
Jo, das hört sich Sprenkelungen, spinnenähnliche Fäden, so ziemlich nach Spinnmilben an. Viele Zimmerpflanzen sind davon betroffen, gerade jetzt zur kalten Jahreszeit hin. Man hat die Pflanzen ja vielleicht im Freiland gehabt, auf der Terrasse, im Balkon, bringt sie jetzt ins Zimmer. Dann haben sie trockene Heizungsluft. Und oftmals dann gleich auch diese Spinnentiere. Spinnmilben sind wie alle, bitte genau hingucken, Lupe mitnehmen. Meistens sieht man dann wie auf so Spinnmilben-Autobahnen die Viecher hin und her rasen. Das sind so kleine rötliche Punkte mit 8 Beinchen und das sind dann meistens Milbentierchen. Und die sollte man bekämpfen, wenn man sie jetzt sieht, sonst wären es immer mehr. Und die Pflanzen stecken sich gegenseitig an. Schäfflerer zum Beispiel gehört dazu. Man kennt das aber auch von Tomaten, wenn man die im Gewächshaus hat. Die Frage ist, was kann man dagegen sinnvollerweise tun? Man könnte beispielsweise auch wieder Rapsölpräparate einsetzen bei unempfindlichen Pflanzen. Bei weichlaubigen Pflanzen ist das nicht ganz so einfach möglich. Und man kann ganzjährig Nützlinge einsetzen gegen Spinnmilben. Zum Beispiel Raupenmilben. Die kann man bei Nützlingslieferanten bestellen. Und die Raupenmilben werden ausgesetzt und machen sich dann über die Spinnmilben her. Die saugen sie aus. Das ist nicht lustig für die Spinnmilben, funktioniert aber sehr gut. Eine Möglichkeit der biologischen Bekämpfung von diesen Tieren. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, ohne dass man da irgendwelche anderen Mittel einsetzen müsste.
Okay. Mhm. Und jetzt haben wir noch eine ganze Reihe von Fragen zum Thema Buchsbäume. Also da scheint es Handlungs- und Redebedarf zu geben. Ganz viele haben geschrieben, dass die Buchsbäume von Raupen befallen sind. Jetzt gucke ich mal hier. Also mehrere, die schreiben, wurden von Raupen im Sommer kahl gefressen. Einer schreibt, dass er die Buchsbäume regelmäßig abgesucht hat und möchte wissen, was er dagegen unternehmen kann. Ein anderer schreibt, dass bevor die Raupen kamen, die Buchsbäume vorher schon viele Blätter hatten, wo braune Flecken waren und die er dann verloren hat. Ob es irgendwie nützt, die Buchsbäume zurückzuschneiden und was man auf jeden Fall dagegen tun kann.
Mhm. Also Rückschnitt ist immer gut, wenn es so kleine Räubchen gewesen sein sollten, grünliche mit schwarzen Punkten, schwarzer Kopfkapsel, dann kann es sehr wohl gewesen sein, dass es die Raupen des Zünslers waren mit einer Größe von 2 bis 15 Millimetern. Dieser Zünsler, das ist eigentlich ja ein Schmetterling, der ursprünglich aus den fernen Regionen des fernen Ostens kommt, Region so irgendwo fernes Russland, Vladivostok, der wurde erstmalig 2007 in Süddeutschland nachgewiesen. Zwischenzeitlich ist die Ausbreitung eigentlich über ganz Deutschland erfolgt. Auch in Schleswig-Holstein wurden seit dem letzten Jahr offiziell bestätigt Funde gemeldet aus Kiel, aus Flensburg, aus Lübeck. Und man kann davon ausgehen, dass es dann wirklich der Zünsler ist. Was kann man dagegen tun? Also sorgfältige Kontrolle der Bestände, weil man die Raupen oft übersieht. Man darf nicht vergessen, zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass die Überwinterung als Raupe in Gespinsten an den Blättern erfolgt. Und daran muss man gucken, jetzt in die Buchsbäume, also jetzt ist nicht mehr so die Gefahr, dass viel passiert, weil die Überwinterung langsam erfolgt, aber bitte, bitte in die Bäume auch ins Innere reingucken, wenn man die Räubchen entdeckt, das kann man jetzt bei einzelnen Gehölzen ja noch machen, raussuchen und vernichten, zerquetschen diese Tierchen, das könnte man jetzt noch machen. Wenn es im nächsten Jahr wieder zur Sache geht, die Tiere aktiv werden, wenn die Temperaturen steigen, das wird ab dem April, Mai wieder der Fall sein, vielleicht auch schon ab März, dann sollte man erstmal Monitoringmaßnahmen einleiten. Es gibt sogenannte Pheromonfallen, Sexuallockstofffallen, die man aufhängen kann. Und wenn man das tut, kann man damit sehen, wie ist der Falterflug. Wenn man merkt, aha, da sind viele Falter unterwegs, ab April, Mai hängt man diese Fallen auf, dann müsste man Bekämpfungsmaßnahmen einleiten. Es gibt im Haus- und Kleingartenbereich zugelassene Mittel, die man gegen die Tiere einsetzen kann, zum Beispiel Bacillus thuringiensis Präparate, die wirklich nützlingsschonend sind und nur gegen diesen Zünsler vorgehen. Und wenn man rechtzeitig was macht, kriegt man diese Plage in den Griff. Was eben noch beschrieben wurde von Ihnen oder gesagt wurde, es gibt hier auch Blattfall, verursacht von verschiedenen Schadpilzen.
Genau, da haben wir noch eine andere Mail von Mike Carstens aus Ahrensburg. Mhm. Der schreibt nämlich auch was von der Blattfallkrankheit des Buchsbaums und er hätte in einer Gartenzeitschrift gelesen, dass Algenkalk dagegen hilft und wollte wissen, ob das wirklich so ist.
Richtig, nein, das ist nicht so. Die Kollegen vom Pflanzenschutzdienst in Bad Zwischenahm haben Versuche durchgeführt und festgestellt, dass diese Algenkalkbehandlung keinerlei Erfolg gezeigt hat. Was viel wichtiger ist, um diesen Cylindrocladium-Pilz in den Griff zu bekommen, sind Fungizidspritzungen mit verschiedenen im Haus- und Kleingartenbereich zugelassenen Mitteln. Wenn man das nicht richtig hinkriegt oder sagt, Mensch, ich will auch keine Mittel einsetzen, dann bleibt nur der starke Rückschnitt, die Vernichtung des Materials vor Ort, weil es Infektionsträger sind. Und dass man einfach Alternativpflanzen ins Auge fasst, zur Einfassung beispielsweise, wo Buchsbaum häufig verwendet wurde.
Sie nehmen hier alle Fragen direkt vorweg. Da hat nämlich Dieter Matulewski aus Heide noch geschrieben. Er sagt, er hat seine Buchsbäume auf dem Friedhof entfernt, nachdem sie krank geworden sind. Mhm. Und jetzt sucht er nämlich eine Ersatzbepflanzung für die Einfassung.
Okay, also wichtig ist erstmal das komplette Buchsbaummaterial zu entfernen, inklusive der Blätter natürlich, den Boden auch schon mal auszutauschen, neuen Bodenaushub zu verwenden bzw. Mutterboden auszubringen und dann könnte man zum Beispiel Teucrium ausprobieren, Germander. Man könnte, das ist so eine Staude, die so rosafarbig blüht und toll aussieht, man könnte auch kleine Ilex nehmen, Stechpalmen, davon gibt es kleinwüchsige Arten, Mini-Eiben, auch kleine Berberitzen kämen in Frage, das wären Alternativpflanzen, die man zum Beispiel verwenden könnte.
Prima. Das ist richtig toll, was wir offenbar an einer breiten Hörerschaft heute Abend hier haben. Die Fragen waren ja schon richtig breit gefächert und offenbar sind auch Gartenanfänger und Fortgeschrittene dabei. Also jeder kann hier bei uns noch was lernen. Das ist immer das Tolle, wenn Thomas Balster im Studio ist. Und wir haben noch einen Anrufer aus Neumünster, der eher Gartenanfänger ist und der auch noch eine Frage hat.
Ja, hallo, hier ist Norbert Steffen aus Neumünster. Ich habe eine Frage, wie man Astern anbaut oder anfasst. Ich bin der totale Anfänger, was Gartenarbeit angeht, als Kind mal. Und möchte gerne Astern in meinem Garten haben.
überhaupt kein Problem. Astern sind unempfindlich, robust, sehen toll aus. Und da hätte ich jetzt auch einen Herbsttipp. Das sind die Raublatt-Astern. Die nennen sich botanisch Aster, Novi Angli. Und die gibt es bei Staudengärtnern und Gartencentern zu kaufen in verschiedenen Blütenfarben. Die blühen blau, rosa, weiß. Von September bis Oktober erreichen durchaus eine Wuchshöhe von 1 Meter bis 1,80 Meter. Es gibt auch kleinere Sorten. Und sie sollten auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig, auf einen Pflanzabstand von 70 bis 90 Zentimeter gesetzt werden. Mutterboden, ganz gerne normalen Mutterboden mischen, ein bisschen Hornspäne dazu, angießen, fertig. Und das ist übrigens auch eine klassische, das machen viele Leute auch gar nicht mehr, Schnittstaude, die man gerne auch schneiden kann. Ne? Das ist toll oder zum Trocknen auch verwenden kann. Mein Tipp wäre auch noch, das Ganze zu kombinieren mit weiteren Pflanzen, die zum Beispiel auch in den Bauerngarten passen, die auch als Schnittstauden angepflanzt werden könnten, die man jetzt auch setzen kann. Die Stockrose gehört dazu beispielsweise, die Federnelke, die Kokardenblume, das Schleierkraut, was man auch gut zum Kombinieren später mit Rosen nehmen kann, die Schwertlilie, die Margerite, aber dann natürlich auch die brennende Liebe, Lüchnis nennt die sich, toller Name, hat so ein tiefgrünes Laub, ist auch eine Schnittstaude und ich würde die auch kombinieren. Das heißt also nicht alles, was ich jetzt genannt habe, aber Astern für sich sind unempfindlich und robust und gerne auch die ein oder andere der eben genannten Stauden dazusetzen, das sorgt für Pep und man hat zu unterschiedlichen Blütenzeitpunkten Farbakzente im Garten, die einfach wunderschön sind.
Das ist ja immer die Herausforderung, schöne Sachen miteinander kombinieren, die dann nicht alle zur gleichen Zeit blühen, sondern dass man den ganzen Frühjahr und Sommer bis in den Spätherbst, dass man immer so ein bisschen was Schönes, Farbliches hat.
Ja, und mein Tipp wäre auch unbedingt hingehen in eine Staudengärtnerei. Wir haben so tolle Staudenbetriebe in Schleswig-Holstein. Angucken, dann erst kaufen oder nach Möglichkeit auch vielleicht einfach mal vorbeigucken in diesen üblichen Gartenpflanzungen, die wir alle so kennen, ins Arboretum in Ellerhub-Tiensen zum Beispiel. Das ist ein Baumpark, wo aber auch jetzt die Herbstblüher richtig zur Entfaltung kommen. Oder wir haben eben über die Herbstfärber gesprochen. Da kann man sich das auch mal angucken, wie es ausgewachsen aussieht, wie die Pflanzen einfach von ihrem Farbpep sich darstellen. Und in den Katalogen sehen sie oftmals ganz anders aus als in der Realität. Bitte angucken, Leute fragen, die sich damit auskennen, die Pflanzen produzieren. Und das sollte im Vordergrund stehen.
Es gibt ja auch immer einmal im Jahr diesen offenen Garten.
Genau.
War ich auch schon ein paar Mal unterwegs. Da hat man dann immer den Vorteil, dass die Leute einem auch direkt sagen können, wie das heißt und ob es zum Beispiel rehsicher ist oder sonst was. Also finde ich, ist toll. Auch immer eine tolle Sache.
So ist das. Und vor allen Dingen einfach gucken, wie es vor Ort in den Gärten aussieht und wirklich auch die Pflanzen Vermehrer fragen, die sich mit ihren Pflanzen richtig gut auskennen. Die Baumschuler natürlich mit den Baumschuhgehölzen, die Staudengärtner mit den Stauden. Und wir denken oftmals gar nicht über den Tellerrand raus. Jeder produziert so ein bisschen vor sich hin und Stauden und Gehölze kann man zusammen mit Blumenzwiebeln toll kombinieren. Und diese Mischpflanzung sich anzugucken, das ist einfach toll. Und davon haben Gärtner Ahnung und die sollte man auch wirklich fragen.
Und jetzt aber ganz, ganz viel über Pflanzen, über Bäume gesprochen. Wir haben aber noch fast gar nicht über Tiere gesprochen, zumindest nicht über die Tiere, die im Garten so überwintern wollen und bei uns leben. Deswegen würde ich ganz zum Schluss der Sendung gerne noch mal ein bisschen über die Tiere sprechen, denn die gehen ja jetzt viele in den Winterschlaf. Wie kann ich denen helfen, dass die gut über die Runden kommen?
Also den meisten Tierchen, sagen wir mal, nützliche Gartenbewohner, die wir alle kennen, Igel, Spitzmaus, Kröte, Marienkäfer, all die suchen ja ein passendes Winterquartier. Und den Tierchen reichen eigentlich ein paar wilde Ecken, verwelkte Stauden, liegen gelassenes Laub, Sie haben es ja anfangs der Sendung schon angesprochen, Stein- und Reisighaufen, das reicht vollkommen aus. Wenn man die hat und nicht alles sofort zurückschneidet, dann kommen die gut durch die kalte Jahreszeit, das ist wichtig. Lebensfeindlich sind leergeräumte und mit dem Laubbläser gesäuberte Gärten, das ist einfach das Schlimmste, was man machen kann. Also von daher, es fällt genug an Pflanzenmaterial an. Eben schon drüber gesprochen, was man zur Aufarbeitung für den Komposthaufen nehmen könnte. Aber ein abwechslungsreich bepflanzter Garten, ein bisschen Wildnis, das reicht aus, damit die Tiere gut über die Runden kommen.
Wie sieht es mit den Insekten aus?
Da ist es genauso. Insektenhotels helfen natürlich auch. Aber im Prinzip ist es genauso wichtig, dass wir Stauden haben, Sonnenhüte beispielsweise, hohe Gerüststauden, die man nicht zurückschneidet mit hohlen Stängeln. Das reicht den Tieren meistens schon aus. oder wenn man einfach auch Gehölze belässt, nicht zu stark zurückschneidet. Da fühlen sich die Tiere sehr, sehr wohl. Man sollte auch daran denken, dass man einfach jetzt auch noch von allem etwas im Garten anpflanzt, wenn man es noch nicht getan hat. Stauden und Gehölze kombinieren, auch das ist immer wichtig. Und dann finden die Tiere all das, was sie brauchen. Mehr ist nicht erforderlich.
Prima. Dann hoffen wir, dass wir denen auch gut über den Winter helfen können mit ein bisschen Unordnung im Garten. Ist gut für uns, können wir die Füße ein bisschen mehr hochlegen.
So ist das.
Vielen, vielen Dank, dass Sie abermals bei uns waren.
Sehr gerne.
Ich freue mich schon, wenn Sie im Frühjahr dann wieder da sind. Und ich hoffe, Ihnen hat die Sendung Spaß gemacht. Sie haben viel gelernt hier bei uns auf NDR1 Welle Nord. Und wenn Sie die Tipps nochmal nachhören wollen, dann können Sie das natürlich gerne im Podcast. Den finden Sie auf ndr.de/sh. Ich bin Rebecca Mehrholz und hier geht's jetzt weiter mit dem Sonntagabend.